Herzlich begrüßen wir heute Abend auch wieder dich, Ice van Dijk. Schön, dass du bei uns bist. Und heute habe ich keine Frage an dich mitgebracht, weil ich bin einfach gespannt und ich hoffe, ihr auch, was du heute zu diesem nicht ganz einfachen Thema aussagen wirst. Und ich bete noch mit uns und dann hören wir deinen Vortrag. Vater, du kennst mein Leben. Du kennst, was mein Herz kränkt. Dir befehle ich mich an. Alles, was mich bewegt, bringe ich vor dich. Du, der Wolken, Luft und Winde, gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da mein Fuß gehen kann. Amen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid an diesem Freitagabend. Und ihr seid gespannt natürlich, was das Thema bringen wird, ne? Leiden. Und ihr habt schon ein kleines Stück vom Leid mitgekriegt bei dieser Dame, die hinter Klavier sitzt und die ist mit Krücken runtergekommen. Darf ich dich kurz was fragen? Ich muss kurz was fragen. Es ist unhöflich zu fragen, komm hoch. Okay. Ja, ich kann das machen, aber das ist nicht gut. Darf ich ganz kurz wissen, wie du heißt?
Amelie.
Amelie, du bist mit zwei Krücken hier hochgekommen. Wieso?
Ich hatte einen Sportunfall beim Wakeboardfahren am Lago Maggiore. Ja, und jetzt ist mein Knie ein bisschen zersplittert und mein Muskel gerissen.
Okay, hat es weh getan?
Ja, schon.
Und bist du gleich ins Krankenhaus dort gegangen?
Nein.
Und wieso nicht?
Faulheit vielleicht.
Und wie lange musst du noch mit diesen Krücken durch die Umgebung gehen?
Noch zwei Wochen.
Und dann keine Operation?
Nein, zum Glück nicht.
Dann wünschen wir gute Besserung. Amelie. Liebe Leute, ich habe gedacht für heute Abend, ich gehe es ein bisschen anders an. Wir wissen alle, wie schlimm Leid ist. Ich denke, das ist ein Thema, das muss man überhaupt nicht erklären. Ich denke, bei mir zu Hause, unsere Nachbarin hat sich so gefreut auf das dritte Kind letzten Monat. Hätte diesen Monat geboren werden sollen. Und plötzlich spürt sie keinen Herzschlag mehr. Nach 7 Monaten war das Kind tot im Gebärmutter. Und hatte sie es geboren lassen auf normale Art und Weise. Und sie haben es auch beerdigt. Ist schlimm. Dann steht man da. Man will eine Karte schreiben. Man will anrufen. Man will zu Besuch. Aber du denkst dauernd, ja, was sage ich überhaupt da? Gibt es da was zu sagen? Und eigentlich Antwort auf die Frage ist nein. Erstens bin ich kein Arzt, ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Zweitens bin ich auch nicht Gott, kann ich auch nicht sagen, wieso das passiert ist. Die Sache müssen wir annehmen und mit diesen Sachen müssen wir leben. Warum? Das ist eine von den meistgestellten Fragen. Warum? Aber wisst ihr, so werde ich die ganzen Abend gehen mit Frage stellen. Mit einer anderen Frage dagegen über. Warum nicht? Warum nicht? Warum müssen wir nicht leiden? Haben wir Recht auf nicht zu leiden? Gehört Leiden nicht dazu? Warum nicht? Warum leiden wir nicht? Bei meinen Neffen, beim Cousin von mir ist eine Frau abgehauen. Plötzlich wurde sie Lesbienne. Und da wurde auch die Frage gestellt, ja, warum ich? Und selber hatte gesagt, ja, warum ich nicht? Ja, eigentlich ist es ein gewisser Stolz dabei, ne? Ein gewisser Stolz dabei. Jetzt muss ich übrigens auch aufpassen, dass ich nicht so laut werde, weil meine Frau ist nicht dabei und kann mich nicht korrigieren heute Abend. Und ich muss mich entschuldigen bei den Leuten, die gemeint haben, an anderen Abenden war mein Ton ein bisschen zu hart. Das sagt meine Frau auch immer. Ja, ich will das auch nicht. Ja, aber in meiner Begeisterung, da fange ich plötzlich an, lauter zu werden. Und dann hat man so ein Ding in der Hand, das heißt Mikrofon. Und dann plötzlich wird es lauter. Und meine Frau sagt dann immer, weißt du, warst wieder unangenehm heute Abend. Also ich will wirklich um Entschuldigung bitten bei diesen Leuten, wo das so war, die sich das empfunden haben, weil das ist nicht meine Absicht, um von ganz oben mal ganz aggressiv auf euch abzudonnern. Nein, aber das ist einfach, jetzt denke ich, ich habe so eine kurze Zeit und da bin ich begeistert und dann fängt's an. Aber ich werde mich benehmen. Also ich werde dann ganz jetzt ruhig fragen, warum nicht? Das ist eine Frage. Wenn du sagst, Eis, heute Abend, vielleicht hast du keine Ahnung, wovon du sprichst. Dann sage ich, nicht ganz. Ich komme aus einer Familie mit viel Leid. Meine Mutter hat eine eineige Zwillingsschwester, ist mit 7 schon gestorben. Sie redet oft noch davon, weil sie Geschwüre in dem Kopf bekommen hat. Und die wurden ohne Anästhesie rausgezogen. Meine Mutter sagt, das war furchtbar. Sie hat gesagt, ich bin immer aus dem Haus weggegangen, als der Arzt kam, weil ich hörte meine Schwester 2 Straßen weiter schreien. Ohne Betäubung. Ist dann gestorben auch daran. Und dann im Krieg hat sie alles verloren. Nur die 4 Wände vom Haus standen noch da. Und dann ihr ältester Bruder wurde furchtbar gefoltert und ist später daran auch gestorben. Und da hat meine Mutter hat meinen Vater kennengelernt und mein Vater war ein depressiver Mann und mein Vater hat zu meiner Mutter gesagt, müsst ihr euch vorstellen, ich werde nicht älter als 40. Sagt meine Mutter, wieso nicht? Ja, er sagt, dann werde ich sterben, da bin ich sicher. Na, ist das nicht ein guter Ausgangspunkt für eine Ehe? Das war mein Vater. Und dann, er war auch fast immer krank. Ja, er war immer krank. Und deswegen hatten wir auch eine schlechte finanzielle Position. Die haben auch nie ein Auto gehabt. Wir waren auch nie in Urlaub. Und das Schlimmste war auch bei ihr, bei der Geburt, sie hat 2 Kinder verloren. Und das eine Kind, einen Tag nach der Geburt, ist es plötzlich gestorben, weil es hat einen Herzfehler. Und das war in 1950, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war jeder noch mit sich selbst beschäftigt. Und dann hat mein Vater das Kind beerdigen müssen und hat dann später vergessen, wo. Meine Mutter hat nie gewusst, wo liegt ihr Baby. Und dann noch eine Fehlgeburt wieder. Also eigentlich, jetzt bin ich Nummer 2, aber eigentlich bin ich Nummer 4 auf der Liste. Und dann ist ihr Mann an Alzheimer gestorben. Das war mein Vater. Arme Bauernfamilie. 7 Kinder, 1 Kind war behindert, kaum Geld gehabt. Da kam die erste christliche Schule im Dorf, da ganz im Norden, an der deutschen Grenze. Und da hat der Herrenbauer gesagt zu meinem Opa, wenn du deine Kinder in die neue christliche Schule schickst, dann bist du entlassen. Da stehst du da. Und da musst du dich entscheiden. Und er hat's getan. Und er wurde entlassen. Und mein Vater sagt, das war eine furchtbare Zeit. Und sein ältester Bruder war bei der Militärpolizei, hat geholfen, dass die Königin nach England erwischen kann. Und deswegen wurde er gesucht von den Nazis. Der hat sich 5 Jahre lang auf dem Dachboden bei meinen Großeltern 5 Jahre lang verborgen gehalten. Genauso wie Anne Frank in Amsterdam. Und nur nachts konnte er raus, konnte eine Zigarette rauchen, 10-mal um den Bauernhof gelaufen und er musste sich wieder verstecken. Und mein Vater sagt 2 Tage nach dem Krieg, mein Vater hilft auch mit Munition zu sammeln und wegzuräumen, sieht er, wie sein Bruder in der Luft gesprengt wird mit 11 anderen. Ich war bei meinem Vater dabei, kurz bevor er starb, 2 Tage davor. Seinem Alzheimer, lag im Krankenhaus auch. Und da kam immer wieder die Frage, warum? Sagte, warum? Warum hat Gott das zugelassen? Und da war mein Vater fast 80. Und er sagte, ich habe das nie in meinem Leben verstanden. Er ist auch nie damit fertig geworden. Und da war er selber im Militär, ist er furchtbar krank gewesen. hat er Dysenterie gehabt und er hat Malaria gehabt und er ist fast gestorben ein paar Mal dort und andere haben ihm das Leben gerettet, auch beim Schwimmen. Und er geht dann nach Hause und dann stürzt seine Welt zusammen. Hey. Und dann ist er monatelang in der psychiatrischen Klinik und dann hat er einen schlechten Job gehabt und da hat er eine offene Herzoperation gehabt und er hat ein Augenleiden gehabt und dann hat er auch noch Alzheimer bekommen. So, das war sein Leben. Schön, ne? Willst du tauschen mit ihm? Aber Leute, sie waren Christen. Ne? Sie waren Christ. Sie waren sehr gläubig. Und dann haben wir gesagt, am Ende ihres Lebens hat das Leben Sinn gehabt. Ihr habt so viel gelitten. Ja, ja, haben beide immer gesagt, trotz aller Probleme und Krankheiten und Schwachheiten ist es wert zu leben, weil das Leiden uns geformt hat. Ich habe meine Mutter heute noch angerufen, sie betet immer für euch alle, übrigens jeden Abend. Sie will immer wissen, wo ich bin, ne, mit 91. Sagt, ja, geh wieder beten. Ja, und dann habe ich noch gesagt, heute ist Thema Leiden. Ja, sagt sie dann, ja, das formt uns, das formt uns. Ja, ich habe bei meinen Eltern nie gehört, warum. Ich habe nie gehört, warum lässt Gott das zu? Sie haben nie geballte Fäuste gehabt. Nie. Hat uns geformt. Sie hat gesagt, es hat uns stärker sogar gemacht. Sie haben gesagt, in all unserer Not war Gott da. War Gott da. Der bekannte Psychiater, Psycholog Dr. Viktor Frankl, ein Jude, der in Dachau und in, ich glaube in Auschwitz ist er gewesen, selber als Gefangener. Und das war total interessant, wenn du liest, was er dort observiert hat. Das ist ja Leiden ohne Ende den ganzen Tag. Und er hat was festgestellt. Er hatte festgestellt, dass sobald Leute kein Ziel mehr im Leben haben, sind sie gestorben, haben sie aufgegeben. Später nach dem Krieg, für ihn selber war das Ziel, seine Frau wieder zu treffen. Er war so verliebt in seine Frau. Der hat immer gedacht, wenn ich rauskomme, ich muss überleben, weil meine Frau wartet auf mich. Und da kam er raus und seine Frau ist in Auschwitz gestorben. Aber er schreibt dann später, was mit uns im Leben passiert, haben wir oft nicht in der Hand, können wir nicht beherrschen. Wohl aber, wie wir darauf reagieren. Er sagt, wenn wir die Lebenssituation nicht ändern können, müssen wir uns selber ändern. Und das habe ich gedacht auch, Leute, für heute Abend. Wird es vielleicht Zeit, statt uns dauernd auf eine Situation zu konzentrieren, die wir nicht in der Hand haben, dass wir vielleicht unsere Haltung, unsere Einstellung ändern müssen, um leichter mit der Frage umzugehen von warum? Warum? Vielleicht meine Einstellung ändern. Und ich habe selber gedacht, vielleicht haben wir ein Problem mit Gott und mit dem Leiden, weil wir die falschen Fragen stellen. Und zur falschen Zeit. Und weil wir falsche Fragen stellen, suchen wir nach falschen Antworten und ziehen falsche Schlussfolgerungen. Viele Leute heutzutage sind in Gott enttäuscht. Das Wort bedeutet ja auch das Ende einer Täuschung. Aber ich kann nur enttäuscht sein, wenn ich gewisse Erwartungen gehabt habe. Vielleicht habe ich falsche Erwartungen von Gott. Dass ich deswegen so enttäuscht bin, wenn etwas in meinem Leben passiert, was mir nicht passt. Frage. Wir fragen uns, warum leiden wir? Warum? Wisst ihr was? Ich habe die Frage umgedreht. Ich bin nicht der Meinung, wir sollen uns dauernd diese Frage stellen. Wir sollen mit einer total anderen Frage anfangen. Leute, wieso leben wir? Ich habe die Frage von warum von vielen Leuten gehört. Aber ich habe von den gleichen Leuten noch nie die Frage gehört, warum lebe ich? Warum? Wir fangen am falschen Ende an. Leute, wenn du hier sitzt, du bist hier gekommen, vielleicht mit Bösheit in deinem Herzen, vielleicht mit Trauer, vielleicht enttäuscht in Gott, aber ich möchte eigentlich dich herausfordern, heute Abend erstmal zu fragen, warum lebst du? Warum? Ich bin davon überzeugt, wenn du die Frage nicht beantworten kannst, kannst du die Fragen über das Leid auch nicht beantworten. Das muss ich zuerst wissen. Weil die Frage nach dem Leben sinnvoller ist, das würde Viktor Frankl auch sagen, ist sinnvoller als die Frage nach dem Leid in meinem Leben. Was ist mein Ziel? Hast du dir selbst die Frage gestellt jetzt? Was ist die Antwort? Hat die Antwort mit Ewigkeit zu tun, übrigens? Ist wichtig, Leute. Es ist wichtig. C.S. Lewis von Narnia, die jungen Leute kennen das, Bücher geschrieben hat. Der hat so über das Leben, über Leid nachgedacht, seine Frau an Krebs gestorben. Und er hat auch gesagt, alles, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Leute, und das hat mit Leid zu tun. Alles in unserem Leben, was nicht ewig ist, ist für ewig wertlos, sinnlos. Deswegen haben wir auch oft ein Problem mit Leid. Er denkt, das will ich nicht auf dieser Erde. Nein, aber du lebst auch nicht für diese Erde. Du lebst für die Ewigkeit. Das ist ein Bild von Papua-Neuguinea. Da war ein Missionars-Ehepaar, die waren dort für Wycliffe-Bibelübersetzer. Und bei dem Missionar, er hat zwei Kinder, die hat er nach Europa geschickt, um in die Schule zu gehen. Und sie haben noch ein Baby gehabt auf dem Missionsfeld. Und dann passiert es, das Kind wurde krank, bekam, glaube ich, Malaria und das Kind starb auf dem Missionsfeld. Und der Missionar hat hinter seiner Hütte, war er dabei, ein Grab zu graben. Und da kamen die Leute, der Hauptmann vom Dorf, mit noch jemand anders. Und eigentlich hat das ganze Dorf zugeschaut. Und dann hat der Hauptmann gesagt, du, Kind gestorben. Ja, sagt er, ist tot. Ah, du uns jetzt verlassen. Nein, sagt der Missionar, wir werden unser Kind beerdigen, wir werden es wiedersehen und wir bleiben bei euch. Da war eine Weile Stille und da guckte er wieder nach vorne und da sagt er, zwei andere Kinder in anderem Land, wenn die sterben, du weggehen, nicht wiederkommen. Nein, sagt der Missionar, wenn unsere Kinder sterben, ja, dann werden wir traurig sein, sehr, aber wir werden unsere Kinder wiedersehen. Deswegen werden wir bleiben. Dann denkt der Mann nach und die Leute von dieser Sippe haben kein Wort für Hoffnung. Und dann sagt er, christliche Leute, komische Leute, können durch den Horizont blicken. Und der Missionar hat das verstanden. Ja, Leute, wir können durch den Horizont blicken. Wenn man einen Glauben hat, dann weiß man, obwohl Sterben so weh tut, dass es nicht das letzte Wort ist. Und ich weiß nicht, wie du hier sitzt. Kannst du durch den Horizont blicken oder nicht? Wie sitzt du hier? Was ist der Sinn deines Lebens? Warum lebst du? Wenn du diese Frage beantworten kannst im Licht der Ewigkeit, dann ist es auch nicht eine Frage mit einer Antwort, was hier jetzt aufhört. Da kann ich sagen, ja, sterben tut weh, sehr weh, aber wir werden uns wiedersehen. Da gibt es noch ein anderes Leben, ein weiteres Leben. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und wenn ich die Sinnfrage beantworten kann, habe ich noch keine Erklärung für das Leid in meinem Leben, aber ich kann es vielleicht einen Platz geben in meinem Leben. Jemand aus dem Konzentrationskampf, Viktor Frankl, der hat gesagt, wenn das Leben als Ganzes Sinn hat, als Ganzes, dann hat alles, was in diesem Leben passiert, hat natürlich einen Sinn. Dann hat Leiden sogar einen Sinn, weil es ein Teil dieses Lebens ist. Boah, das sagt jemand aus dem Konzentrationslager. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Wenn mein Leben im Großen und Ganzen Sinn hat, dann hat alles, was darin passiert, einen Sinn. Und dann ist Leiden auch nicht sinnlos. Dann bin ich auch nicht verzweifelt. Ich mag es nicht, er tut furchtbar weh, aber es ist nicht das Letzte, Leute. Es ist nicht das Letzte. Was sind die Folgen davon? Leute, wir leiden, weil wir leiden, das können wir nicht leiden. Das ist es oft in unserer Gesellschaft. Wisst ihr, dass Leid auch oft kulturell gebunden ist? In unserer modernen Gesellschaft, wo wir nur für hier und heute leben, hat Leid keinen Platz, sterben auch nicht. Wir tun alles dafür, um das Leben so lang wie möglich zu machen, so angenehm wie möglich. Und deswegen haben wir auch so ein Problem mit Leid. Da kommt auf einmal was auf uns zu in unserem Leben, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, weil das Leben so anders gefühlt wird. Und deswegen werden wir nicht fertig damit. Aber Leute, denkt mal nach. Bitte geh mit mir mit da. Wenn es keinen Gott gibt, was manche Leute sagen, dann bedeutet das, dass es auch keinen Schöpfer gibt. Dann bedeutet es auch, dass es keinen höheren Plan gibt oder ein weiteres Ziel für mein Leben. Dann ist mein Sein hier beruht auf Zufälligkeit. Ich bin zufällig hier geboren. Ja, in dieser Welt. Dann bin ich auch, wenn niemand mir ein Ziel gibt oder Sinn, dann bin ich mein eigenes Ziel und gebe Sinn an mein Leben. Ich bestimme, wann das Leben sinnvoll ist. Dann hat Leiden, Krankheit, schwere Zeiten, die haben keinen Platz da drin. Und deswegen werden wir so böse. Boah, seize the day, pflücke den Tag, carpe diem, sagen wir zueinander. Ich lebe für heute. Und dann passiert was. Und plötzlich wird dein Ziel blockiert. Und blockierte Ziele sind furchtbar in unserem Leben. Dann werden wir irgendwie unsicher oder wir werden böse. Das ist mit jedem Ziel so. Und dann auf einmal kann ich nicht das, was ich wollte. Und deswegen will ich zu jeder Zeit vermeiden, dass ich leide. Das gehen wir aus dem Weg. Deswegen muss für alles eine Lösung gefunden werden. Das wird dann mein höchstes Ziel sein. Mein höchstes Ziel, wenn ich kein ewiges Ziel habe, wird das Ziel sein, dass ich hier auf Erden ein Paradies kreiere für mich. Ja. Und alles, was das blockiert, muss aus dem Weg geräumt werden. Und wir versuchen das natürlich zu verhindern. Wir wollen keinen Schmerz, wir wollen keine Krankheit. Wir wollen eigentlich überhaupt nichts. Das ist das beste Leben. Und das ist bei den säkularen Mensch, der lebt ohne Gott. Leute, wir haben auch ein Problem mit dem Warum. Mit dem Warum, weil Leid trifft jeden von uns. Ist das nicht furchtbar? Alt und jung, Männer, Frauen, Bekannte, Unbekannte, reich und arm, gebildet, ungebildet, egal wie du hier sitzt, wir können alle ans Gleiche leiden. Ja, das ist für manche Christen auch nicht einfach. Ein Freund von mir, der war so ein Evangelist, hey, meinem Alter, der hat so für Gott gebrannt. Und er hat Schmerzen gehabt. Er hat gedacht, erst das sind Zahnschmerzen. Geht zum Zahnarzt, der schaut, der sagt, ich kann nicht sehen. Zum anderen Zahnarzt, der zieht mal einen Backenzahn, weil er hat gemeint, das ist es. War es auch nicht. Zum dritten Zahnarzt ging er. Der war ein bisschen klüger, der hat gesagt, weißt du was, da stimmt was nicht mit dem Kiefer. Geh mal ins Krankenhaus. Er geht hin, lass das Röntgen, hat er Krebs. Krebs in seinem Kiefer. Und weil er so lange gewartet hat, war der Krebs schon in sein Hirn und in seine Knochen ausgesät. Hat noch ein Jahr gelebt. Ist er gestorben? Vor ein paar Monaten. Und was passiert dann? Er gehörte zu einer speziellen Gemeinde. Laufen Leute hinter dem Sarg, Friedhof. Und dann hört jemand, wie jemand anders aus seiner Gemeinde sagt, boah, vielleicht waren da noch unbekannte Sünden in seinem Leben und hat Gott ihn bestraft. Ich war so froh, dass ich nicht bei dieser Beerdigung war. Ich hätte dieser Person so einen Tritt gegeben, dass er auch ins Loch gefallen war. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Mann stirbt an Krebs, ein wirklich gläubiger Mensch, und dann kriegst du von deinen eigenen Glaubensgenossen noch so einen Tritt in den Hintern. Und warum? Weil man keine Antwort darauf hat, und da musst du doch irgendwie Schuld haben. Du musst doch was Furchtbares getan haben. Nein, Leute. Jesus sagt ganz deutlich im Evangelium, Jesus sagt ganz deutlich, Gott lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Ja? Können wir es platt sagen, so wie hier? Wenn wir alle draußen stehen im Regen, werden wir alle nass. Und die Christen bleiben nicht trocken. Nein, Leute. Wisst ihr, es ist... Und das ist auch gut so, das ist auch irgendwie gerecht, weil wir leben alle auf dieser Welt, sonst würde es den Reichen wieder gut gehen und den Armen nicht. Na, es gibt keine Antwort auf diese Frage, warum du leiden musst. Die Jünger haben das auch gesagt an Jesus, die haben gesagt, ah, wieso ist dieser Mann krank? Der muss eine Sünde, er oder seine Eltern. Nein, hat Jesus gesagt, die haben nicht gesündigt. Ne? Er hat gesagt, das passiert zur Verherrlichung von Gott. Und dann hat er ein Wunder bewirkt. Aber Leute, wisst ihr, warum wir ein Problem haben damit Krankheit? Wir alle, ja, wir fühlen uns so unsicher. Ne? Wir fühlen uns unsicher. Ja, wir haben es nämlich nicht in der Hand. Du kannst morgen krank sein, ich auch, ich auch. Du kannst morgen sterben, ich auch. Ist das nicht unsicher? In unserer Welt, wo wir alles planen, in unserer Welt, wo wir alles versuchen zu organisieren, gibt es ein Ding, Leute, das macht uns so unsicher, und darum haben wir so ein Problem mit dem Warum, weil plötzlich werden unsere Pläne durchbrochen, und das kann doch nicht wahr sein. Es kann nicht. Doch, Leute. Doch. Du hast keine Garantie, dass du nicht krank wirst. Das stand übrigens war ein Programm im deutschen Fernsehen, Gesundheit.de. Wenn wir sagen, warum und warum Leid, und Leid gehört doch nicht dazu. Wisst ihr, dieses Programm haben sie gesagt, Gefühlsregungen haben oft eine befreiende und spannungslösende Wirkung. Trauer, Schmerz und Leid gehören aber ebenso zum Leben wie Freude und Glück. Interessant. Aber das gehört dazu. Es gehört dazu. Was sagt die Bibel? Paulus sagt in den Römerbrief, ne? Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Leiden in der gegenwärtigen Zeit, spricht er. Paulus sagt nicht, wir werden nicht leiden. Wisst ihr was, Leute? Vielleicht denkt ihr das, ne? Aber in der Bibel wird nirgendswo gesagt, dass wir nicht leiden sollen. Da wird nirgendswo gesagt, dass wir nicht krank werden sollen. Nirgendswo. Wir werden alle auch sterben. Davon bist du doch auch überzeugt, oder? Ja? Wir leben auch in einer modernen Zeit, wo gesagt wird, es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist so ein Blödsinn. Weil wenn du das sagst, dann hast du schon eine absolute Wahrheit verkündigt. Und wisst ihr was, was eine absolute Wahrheit ist? Jeder, der hier sitzt, ist geboren, ist eine absolute Wahrheit. Eine absolute Wahrheit ist auch, jeder, der hier sitzt, wird sterben. Ja, ist eine absolute Wahrheit. Und deswegen müssen wir uns auch beschäftigen mit dieser absoluten Wahrheit in unserem Leben. Und was sagt er weiter? Sagt Paulus, schau, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zu dem heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Das sagt die Bibel. Leute, die Bibel sagt, die ganze Schöpfung ist krank. Wie kann ich dann was erwarten, wenn die ganze Schöpfung krank ist? Das sagt die Bibel. Und wir leben in einer krankhaften Schöpfung, dann werden wir auch krank. Das ist so. Warum? Weil wir in dieser Schöpfung leben. Noch eine Frage, die falsch gestellt wird. Wo ist Gott in dem Leiden? Leute, ich denke, die Frage ist zu spät gestellt. Das ist das Pferd hinter dem Wagenspannen. Wir haben genug Bauern hier, die wissen, wie dumm das ist. Du kommst nicht voraus. Hier, zum Beispiel hier. Großer Gott, steh uns bei. In der Zeitung 11. September. Gott ist nie in der Zeitung. Nie. Da wird nie nach Gott gefragt. Gott kam in der Zeitung, als die ganze Welt verunsichert war. Du durch sowas. Leute, besser ist, wo war Gott vor dem Leiden? Wo war Gott vor dem 11. September? Wo war er? Urlaub? Leute, wo war Gott am 11. September? Gott war da, wo er auch am 10. September war. Und auch am 9. September. Und auch am 8. September. Gott war da auch, wo er war ein Jahr davor. Wo ist Gott, wenn ich nicht leide? Das höre ich selten. Ich höre nie die Frage, warum geht es mir so gut? Das höre ich nicht. Wenn ich krank bin, dann ist, ja, warum leide ich? Warum bin ich krank? Wieso lässt Gott das zu? Leute, ihr müsst, wenn ihr diese Frage stellen möchtet, zuerst die Frage stellen, wo war Gott, als es mir gut ging? Wo war er? Haben wir Gott dann gesucht? Haben wir ihm gedankt dafür? Bist du hier gekommen heute Abend erstmal mit einem Gebet auf deinem Herzen? Gott, beschütze uns, bewahre uns, danke, dass wir hier sind. Oder stellen wir Gott die Frage, wenn du nach Hause gehst und du brauchst später die Feuerwehr. Wo ist Gott? Warum Gott? Warum stellen wir die Frage nicht, Gott, wo bist du im Luxusleben? Das Recht hat er. Wenn wir in Urlaub sind, wenn wir wieder schön essen gehen, Weihnachten, ne? Und wenn wir alle unsere Autos haben und unsere Dörfer haben und unsere Gigabytes und unsere iPhones und iPads, Pets, Putz. Kinder, wie ist es mit euch, Hüpfer? Habt ihr iPods? Nicht? Du? Du? Ja. Du da hinten? Ah, nicht? Das kommt, Weihnachten. Sport, alles. Oh, Leute, da müssen wir auch die Frage stellen. Das habe ich mal auf einem Klotür gesehen. Wo ist Gott? Leute, Gott ist dort, wo man ihn einlässt. Da ist Gott. Da ist Gott. Wo ist Gott? Nein, hier. Wo ist Gott an diesem Abend, weil du hier sitzt? Wo ist Gott? Wo ist er? Sitzt er da in der Ecke? Hinter der Theke, Feuerwehr, Hotdog? Bücherladen, geistliche Bücher. Gott befindet sich bestimmt in einer geistlichen Ecke. Oh nein, Gott steht beim Körbchen. Der will schauen, wie viel du reinschmeißt später. Ich habe zu Gott gesagt, heute Abend ist nur Papiergeld. So, wenn du Gebetserhöringer willst, dann musst du das reintun. Nein, Leute. Weißt du, was die Bibel sagt? Da müssen wir wieder zurück zur Bibel. Gott sagt, Jesus sagt, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wenn du die Tür aufmachst, ne, da kommt er bei dir rein. Das sagt die Bibel. Das ist die Bibel, hey. Das ist es. Wo ist Gott? Gott ist dort, wo man ihn reinlässt. Wenn Gott Liebe ist, wieso lässt er dann Leiden zu? Wieso greift er nicht ein? Das kann er doch. Warum tut er das nicht? Ich denke, besser ist, wenn Gott Liebe ist, wieso bringt er die Leute da nicht um, die das Leiden verursachen? Oder? Wenn Gott wirklich Gott ist, ein Gott der Liebe, dann hat er auch das Recht, Leute umzubringen, die Leid verursachen. Wenn Gott wirklich Gott ist, so wie wir ihn kennen, dann wird er auch Sünde nicht akzeptieren. So, darf ich mal wissen, hier in diesem Zelt, wer hat noch nie gesündigt? Hände hoch. Pah. Habt ihr die Frage verstanden? Weil ich habe keine Hand gesehen. Wer hat noch nie gesündigt? Ich wiederhole. Oh. Hey, und du sitzt noch da? Ist das nicht ein Wunder? Du bist nicht vom Blitz getroffen? Du bist nicht vom Hocker gestürzt hier? Ja, sie hat zwei Krücke schon dabei. Sie ist schon weiterhin. Aber warum nicht, Leute? Warum nicht? Weil es ein Gott der Liebe ist. Und weißt du was? Wenn du wissen willst, warum Gott Sachen zulässt, dann musst du zuerst bei dir selbst anfangen. Erst bei dir selbst. Wenn Gott es bei mir zulässt und er hat mich nicht bestraft und nicht getötet, dann muss das schon ein Gott der Liebe sein. Hey, dann muss das ein Gott der Liebe sein. Wisst ihr, was ich auch nie höre? Warum hat Satan das getan? Wisst ihr, in Amerika, ne, bei Versicherungspolicen, da wird gesagt, dass in gewissen Umständen kein Geld ausbezahlt wird. Nämlich, when it is an act of God. Wenn es eine Handlung von Gott ist, und wisst ihr, was damit gemeint wird? Die meist furchtbare Sache in deinem Leben. Erdrutsch, Tornado, Erdbeben, solche Sachen, Überströmung, Tsunami. Sie sagen, dann kehren wir nicht aus. Und das wird so, in den Policen wird das gesagt, das ist ein Act of God. Das tut Gott. Ja, kein Wunder, dass so viele Leute an Gott zweifeln. Wenn Gott so bekannt wird, wenn all diese Tragödien sind von Gott, dann kriegst du von der Versicherung nichts. Und kein Mensch sagt, ein Act von Satan. Hey, wenn wir über Gott reden, müssen wir auch über Satan reden. Jesus redet über ihn. Er sagt, der Gott dieser Welt, Satan, so spricht er, der Prinz dieser Welt. Wenn wir die Geschichte, jeder von euch kennt Hiob. Jeder kennt Hiob. Jeder weiß auch, dass Gott mit Satan eine Diskussion hat. Und es ging dabei nicht um Leiden. Gott wollte nur sagen, Hiob ist ein gerechter Knecht. Und Satan hat gesagt, na, das ist er nicht, weil er glaubt nur an dich, weil er so viel von dir bekommt. Ich denke, oh, das ist fast in heutiger Zeit. Das ist fast in unserer Zeit. Jesus Christus ist der Messias und wir glauben nur an ihn, wenn es uns gut geht. Ja, hat sich nichts verändert. Das ist das älteste Bibelbuch, was es gibt. Wisst ihr das, Hiob? Hiob ist das älteste. Ja. Und wir sind doch genau so, Leute, weil unser Herz sich nicht verändert hat. Ja. Wisst ihr, da müssen wir auch über Gott der Liebe, wenn wir das sagen, dann musst du auch sagen, was ist Liebe? Was ist Liebe? Wenn du das sagst, wenn Gott Liebe ist, okay, was ist dann Liebe? Was verstehst du unter Liebe? Ja, wenn er mir alles schenkt. Oh ja, liebst du deine Kinder? Schenkst du deine Kinder alles? Na, du weißt auch, wenn ich meine Kinder alles schenke, da werden es unmögliche Kinder sein. Ist das mit uns genau so? Das tut Gott nicht, weil es ist nicht gut für uns. Was ist dann Liebe? Die Bibel gibt eine Antwort. Die Liebe hat in ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Aha! Und seinen Sohn als Sühnopfer gegeben hat. Leute, die Liebe von Gott äußert sich nicht in Sachen, die wir bekommen, in kein Leid oder so. Die Liebe von Gott wird sichtbar in Jesus. Das bedeutet, wenn du Jesus in deinem Leben fragst, kommt die Liebe auch in dein Leben. Du bekommst nicht mehr Geld, du bekommst nicht eine bessere Gesundheit. Du erfährst Gott auf diese Art und Weise. Ich muss euch was erzählen. Weil es sind viele Jugendliche hier, die denken bestimmt, das ist für Ältere oder nicht. Denkt ihr das? Ja, ihr denkt überhaupt nichts. Okay, gut. Macht nichts. Ihr schaut mich an, ob ihr vollkommen high seid. Habt ihr was geraucht oder nicht? Ein bisschen Gras. Wart ihr in Amsterdam? Leute, ich war in Deutschland. Ich hab fast ein Jahr in Deutschland gewohnt, in 1979. Ich war in der Nähe von Bremen. Ja, und dann da war ich bei älteren Leuten zu Hause und die Leute haben mir gesagt, die ältere Dame, die hat gesagt, Eis, ich muss dir was sagen. Sie hat gesagt, mein Patenkind ist gestorben und war 11 Jahre alt. Ah, das ist schlimm, ne? Das tut weh. Sie hat gesagt, er war schon eine Weile krank. Und sie sagt, ja, dann wurden wir alle gerufen. Er lag in seinem Zimmer. Aber das Besondere war, ne, bei der Junge von 11, jetzt müsst ihr gut zuhören, ältere Generation, ein Kind von 11, was kann ein Kind von 11 mit Gott erfahren? Könnte es sein, dass ein Kind von 11 mehr erfährt von Gott als du oder nicht? Könnte das sein? Das Kind von 11, der Junge, hatte 2 Stühle neben seinem Bett, sagt seine Tante. Auf dem einen Stuhl, da durfte Besuch sitzen, auf dem anderen Stuhl niemanden, weil er sagt, Jesus besucht ihn nachts. So, was tun wir damit? Jesus besucht ihn nachts und der Junge ist todkrank, ja? Dann hätte Jesus ihn auch heilen können, ja? Aber er hat es nicht getan. Und da kam der Tag, da musste das Kind sterben, hey. Auch das noch. Und seine Patentante hat zu mir gesagt, wir waren in seinem Zimmer, seine Eltern, Geschwister und ich. Und er lag in seinem Kissen und sie sagt, und plötzlich richtet er sich auf, streckt, er sagt, sie kommen, sie holen mich ab. Alle haben geschaut, aber nicht gesehen, ne? Und was sagt er dann? Da sagt er, warte, ich muss mich noch verabschieden. Hey, umarmt seine Eltern, küsst sie, bedankt sie für alles, ihnen. Seine Geschwister, seine Patentante, und dann streckt er die Hand aus, fällt in sein Kissen und ist tot. Hat das Kind Gott gekannt? Niemand hat da gefragt, warum. Interessant, ne? Natürlich war das schlimm für die Eltern, das will ich nichts dran abtun. Aber was für ein Trost, hey! Was für ein Trost, dass das Kind die Liebe von Jesus Christus gekannt hat und so gelebt hat mit 11. Und es gibt Leute, die werden 100. Und die Frage noch nicht nach der Liebe von Gott in Jesus Christus. Das ist viel schlimmer als Leid in unserer Welt, Leute. Wir haben das total verbockt. Warum lässt Gott das zu? Niemand fragt, wieso lässt der Mensch das zu? Leute, wer verursacht Krieg in dieser Welt? Gott? Heutzutage kann man sogar fragen, wer verursacht Hunger in dieser Welt? Gott? Nein, es ist doch total falsch verteilt. Wer verursacht Mord, Abtreibung in dieser Welt? Wer verursacht Terrorismus in dieser Welt? Wer verursacht Sucht in dieser Welt? Wer verursacht Verschmutzung in dieser Welt? Das ist doch der Mensch, oder? Aber wir fragen, Gott, warum? Warum fliegt ein Flugzeug in ein Gebäude? Ja. Wo war Gott? Nicht bei diesen Flugzeugleuten. Sonst hätten sie das nicht gemacht. Und Leute, das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir ständig Gott zur Verantwortung rufen, wenn wir eigentlich nicht an ihn glauben in dieser Welt. Gott, hier hast du nichts zu suchen, hat die Zeit mal geschrieben. 1. Mose, da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, dass ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Leute, das ist unser Problem. Warum haben wir so viel Leiden? Weil der Mensch selbst Gott sein möchte in vielen Fällen. Ja, es gibt auch Fälle, da haben wir keine Antwort. Wenn ein Kind von 7 Monaten stirbt im Mutterleib, da kann man nicht sagen, das hat einen Grund. Nein, geht nicht. Aber bei vielen anderen Fällen, dann haben wir das. Was sagt Jesus? Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Der Mensch, Leute. Nicht Gott. Sie ist der Mensch. Hier, das ist, jede dritte Europäerin wurde bereits Opfer von Gewalt. Das war vom letzten Jahr oder so. Deutschland steht unten. Holland ist höher als Deutschland, das kann ich nicht ausstehen. Und in Österreich gibt es überhaupt keine Gewalt. Weil die steht nicht dabei. Die sind dauernd eingefroren. Gut. Aber so schlimm ist das in unserer Welt. Warum Gott? Weil der Mensch das will. Aber warum will der Mensch? Hat keinen Sinn mehr im Leben. Hat kein Ziel mehr. Wieso nicht? Es gibt Gott doch nicht. Seit der Aufklärung sind wir davon überzeugt, dass es Gott nicht mehr gibt. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Alles dreht sich um den Menschen. Wir sind unser Ziel. Wir haben Sinn in unserem Leben. Da muss man nur abwarten, ne, was passiert. Ja, jeder Mensch wird sein eigener Gott. So ist es. Und jeder Mensch will bedient werden. So ist es. Und jeder Mensch will genießen in diesem Leben. So ist es. Und weh, da kommt was dazwischen. Dann auf einmal geht's wieder um Gott. Wieso lässt Gott das zu? Oh, ich habe gedacht, den gibt's nicht mehr. Doch, dann schon. Dann schon. Ja. Wisst ihr, was Paulus schreibt an Timotheus? Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen. Das hat mit Respekt zu tun. Und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos, unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig, hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit sind sie leichtsinnig, werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen, kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Boah, das ist fast ein Zeitungsartikel von heute. Das hat Paulus vor 2000 Jahren schon geschrieben. Und er hat gesagt, in der Endzeit, und ich glaube, dass wir darin leben, wir gehen das Ende zu, ist das, Leute, das ist die Einstellung von Menschen. Und dann fragen Gott, warum? Was ist ein Gott der Liebe? Es ist ein Gott der Liebe, der das noch zulässt, dass wir so leben. Ja, das ist seine Liebe. Das ist seine Liebe. Sogar viele Krankheiten, Leute, resultieren, weil man ist immer mehr überzeugt, dass was wir essen, das verursacht Krankheiten. Krebs. Genetische Veränderung, Farbstoffe, Konserviermittel. Warum? Habgier. Mehr Gewinn, mehr Geld, mehr produzieren. Ich will mehr haben. Und dann haben wir das und wir produzieren das auf Kosten von anderen. Mit all diesen Stoffen, die drin sind. Und dann bekommt Gott Schuld. Fragen wir nach ihm, warum hören wir nicht, was Gott sagt, um Leid zu vermeiden? Warum schweigt Gott in dem Leid? Ja, das ist die Frage. Warum? Besser ist doch, warum hören wir nicht, wenn wir noch nicht leiden? Liest du die Bibel? Darf ich das fragen? Liest du die Bibel? Wenn wir Gott nämlich zur Verantwortung rufen, es ist der Gott der Bibel, dann muss ich die Bibel auch nehmen. Ja, ein Bekannter von mir ist Evangelist in Holland, der hat in einem Saal, sechsmal so groß wie hier, mit 600-700 Leuten gefragt, eigentlich alles Christen, hä? Eigentlich alles gläubige Leute, wer liest noch die Bibel jeden Tag? So, was meint ihr? Wie viele Leute haben die Hand gehoben? Von 600 Leuten. 100? 200? Ich sage an die Leute, nein. Okay, 300 dann. Nein. Runter, soll ich runter? 50 Leute. Wisst ihr, wie viel es waren? Von 600 Leuten?
6.
6 Leute lesen die Bibel noch täglich, nennen sich gläubig. Gott, warum schweigst du? Gott sagt, so ein Buch habe ich euch gegeben. Hey. Wisst ihr, was das Buch auch sagt? In der Endzeit, in den letzten Tagen hat Gott zu uns gesprochen in seinem Sohn Jesus Christus. Leute, ich bin davon überzeugt, wenn jeder von uns Jesus anrufen würde, sich zu Jesus bekehren würde und diesen Vers aus Offenbarung 3, Vers 20 ganz, ganz genau buchstäblich nehmen würde und sage, Jesus steht an der Tür und klopft heute Abend, dann lasse ich ihn rein. Wir müssen mal vorstellen, wenn jeder das hier machen würde in Simmersfeld, und Umgebung, haben wir eine andere Gesellschaft. Ja. Wird da noch Leid sein? Ja. Aber wie Dr. Viktor Frankl sagt, wir können die Situation nicht ändern, wir müssen unsere Einstellung ändern. Wird da noch Leid sein? Ja. Aber was dann? Dann habe ich Hoffnung, ne? Dann habe ich Hoffnung wie der kleine Junge. Leute, ich muss nach Gott suchen, dort, wo er Antworten geben kann. Und das ist in seinem Wort. Mach mal weiter. Wir kommen zum Ende, wo C.S. Lewis gesagt hat, Gott flüstert in unsere Freuden. Er spricht in unserem Gewissen, aber in unsere Schmerzen ruft er laut, Schmerz und Leid sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Wisst ihr, was Gott hofft? Ne? Die Welt ist kaputt, Leute. Die Welt ist kaputt. Warum ist Leid? Weil die Welt kaputt ist. Und Gott will, dass wir mitten in diese Welt, wo das Leid so deutlich anwesend ist, dass es uns zu ihm treibt. Tut es das oder nicht? Treibt Leid dich weg von Gott oder zu ihm? Das kannst du nur beantworten. Ja. Was sagt die Bibel über Leid ganz deutlich? Denn wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll er in ihnen allen sich freuen und an die Tage der Finsternis denken, dass sie viele sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Hey, ist das in der Bibel, ja, von einem Mann geschrieben, der sehr weise war? Und das ist für die junge Hüpfer hier. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Wieso? Bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Junge Leute, ihr seid in dem Alter, ne? Ihr habt noch vieles vor euch. Und ihr habt noch eure Wünsche und ihr habt noch eure Pläne. Ist gut, super so. Ihr habt auch Ziele. Ich hoffe, dass die Ziele mit der Ewigkeit zu tun haben. Weil meine Schwiegermutter, ne, ist vor 2-3 Wochen gestorben. Und sie hat Alzheimer gehabt. Und wir haben immer gedacht, ne, wir können nochmals mit ihr reden und so. Aber Leute, dann gibt eine Zeit, ne, wenn man älter wird, dann ist man nicht mehr interessiert. Und es geht auch nicht mehr. Es geht nicht mehr. Was man dann auch will. Und deswegen, ihr sitzt hier alle noch so gesund. Warum ist Gott in deinem Leben oder nicht in deinem Leben? Warum? Warum bist du gläubig oder ungläubig? Leute, wenn Leid kommt, und die Bibel sagt, es wird kommen, bei uns alle. Ja, es sind nur ganz wenige, die sagen können, ich leide nicht. Das sind Krankheiten. Einige werden arbeitslos werden. Manche wollen heiraten, Kinder bekommen. Meine Frau und ich, wir haben nie Kinder bekommen. Gott sei Dank, sage ich, war es für uns auch kein Problem. Wir haben mit vielen Jugendlichen gearbeitet. Bei uns war nicht so sehr die Frage, warum haben wir keine Kinder. Aber für viele ist es so. Ich denke, hier sind junge Erwachsene und die werden denken, ich werde schon eine Frau oder Mann finden. Ja, und dann passiert es nicht, hey. Dann passiert es nicht. Was dann? Das war für mich meine Angst, das muss ich euch sagen. Ich habe mit 35 geheiratet. Ich bin kein Mann, der allein sein kann. Ich bin wie ein Kind, hey, so wie die meisten Männer. Ja, ein Mann ist immer Kind. Frauen, ein Mann ist immer Kind. Jungs, ihr bleibt immer Jungs. Ja, egal wie alt du bist, Spielzeug bleibt Spielzeug. Am liebsten motorisiert. Große Männer spielen damit Drohnen. Frauen verstehen nicht, wieso. Der Mann flippt aus, steht da. Mann bleibt immer Kind. Frauen, hast du Kinder bekommen oder nicht? Was bedeutet das für dich? Gibst du Gott Schuld? Wisst ihr, was ich denke, was auch ein Fehler bei uns ist? Wir als Christen in unserer westlichen Welt sagen wir immer zueinander, du musst einfach beten, dann bekommst du das. Oh, Bruder, Schwester, wir beten für dich. Ja, das klingt so heilend, ne? Und dann passiert nichts, hä? Oder? Ist das ängstlich? Darf ich das sagen? Ich bete für meine Ehe, sagt man dann. Und trotzdem geschieden. Boah. Ja, nicht ich, ne? Im Allgemeinen. Hey, ich bete, dass meine Kinder sagen, Eltern, nicht mit Drogen anfangen. Und sie tun es trotzdem. Wieso? Leute, wieso? Hast du nicht genug Glaube? Das sagen die dann, ne? Oder du bist krank und da musst du beten, da wirst du geheilt. Es gibt Gemeinden, die tun das, ne? Der andere Gemeinde beten überhaupt nicht, ist auch nicht gut. Ich will wetten, bei dir in 3 Wochen sind die Krücken weg. Das ist eine Prophezeiung. Was denkst du? Ja, ne? Doch, du bist gläubig. Du bist super. Nein, Leute, unsere Gebeten werden nicht, wir beten nicht, damit unser Wille geschehe im Himmel. Wir beten, damit Gottes Wille geschieht auf Erde. Ja. Das ist das Wichtigste. Leute, wir sind verborgen in Christus. Und das ist das Wichtigste, was ich euch sagen wollte heute Morgen, heute Abend. Warum? Warum ist viel Leiden? Auf meiste Leiden bekommt man keine Antwort. Aber was ich euch sagen wollte heute Abend ist, stell die Frage, warum lebe ich? Und wenn ich dann leiden muss und ich kann die Frage beantworten, warum ich lebe, dann hat Leiden darin auch einen anderen Platz. Ich hoffe, dass ihr euch realisiert, dass in Westdeutschland Ausnahmezustand herrscht, was Luxus angeht. Genauso in Holland und in anderen westeuropäischen Ländern. Geh 1000 Kilometer Richtung Osten zum Beispiel. Geh nach Moldawien, Albanien, Bulgarien. Da sitzen Geschwister heute Abend in genauso einem Zelt wie ihr. Aber die sind noch mit Pferd und Kutsche gekommen und die haben noch einen Balken und nicht einen Klo, wo sie ihre Dinge machen können. Und sie sind arm und sie haben keine Medikamente. Und wisst ihr was? Und sie anbeten den gleichen Gott. Wir haben Christen heute Abend, die sitzen in India. Und wisst ihr was? Wenn man die Berichte hört, die kommen aus dem Zelt raus und die werden voll zusammengeschlagen. Wo ist Gott? Ich weiß jemand von den Fackelträgern, der war dort bei einer Konferenz, Frauenkonferenz, und dann haben die Frauen gesagt, an diese Referentin, was da passiert, ne, am Sonntag. Und die Referentin hat gesagt, das ist furchtbar, lasst uns beten, dass Gott eingreift. Nein, sagen die, das ist normal. Lasst uns beten, dass wir stehen bleiben. In diesem Schmerz, in dieser Verfolgung. Und dann haben sie auch noch gefragt zu ihr, das ist bei euch doch auch so? Hat sie gesagt, nein. Oh, haben die dann gesagt, was macht ihr dann falsch? Sie hat gesagt, sie hat kaum noch Mut gehabt zu reden zu diesen Frauen. Passieren da Wunder? Ja, passieren Wunder auch. Ja. Aber Leute, wir müssen beten nicht, dass Gott alles wegnimmt, sondern auch genauso, dass wir stehen bleiben können in allem, was auf uns zukommt. Das ist das Gebet. Herr, gib mir Weisheit für meine Ehe, dass ich stehen bleiben kann. Herr, gib mir Weisheit mit meiner Pornosucht, dass ich Widerstand leisten kann. Vater, gib mir Weisheit, wie gehe ich um mit meiner Kirche, damit ich das nicht verlasse. Die jungen Leute sollen beten, Herr Jesus, ich brauche dich in meiner Schule, bei meiner Ausbildung und alles, was auf mich zukommt. Leute, da kommt so viel auf euch zu. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr so alt bin wie ihr. Echt wahr. Ich habe kein Handy gehabt, wir haben keinen Computer gehabt, wir haben lange kein Telefon gehabt, kein Radio zu Hause. So bin ich noch aufgewachsen. Und wisst ihr was, ihr habt alles, hey. Und nirgends ist die Jugend so unglücklich wie in unserer westlichen Welt. Und es ist nie genug. Leute, ich kann euch nur sagen, wir brauchen Jesus wie nie zuvor. Wir brauchen Christus, um stehen zu bleiben, um Stand zu halten in dieser Welt, bei allem, was auf uns zukommt. Nicht Muslimen haben Schuld, sondern viele Christen, die abgehakt haben. Die Kirchen sind leer, nicht weil sie alle Moscheen sind, sie werden es vielleicht mal werden. Die Kirchen sind leer, weil die Christen abgehakt haben, weil die Welt mehr geboten hat als Jesus selber. Warum? Leute, Gott fragt es auch, warum? Geh zurück zu Jesus. Wenn du sagst, ich bin abgewichen und so davon, such ihn wieder. Schau, dass du Sinn hast im Leben, dass wenn was passiert, dass du mit ihm leben kann. Und so wie der kleine Junge von 11 älter Generation, dass du sagst, ich will abgeholt werden von Jesus. Nicht fragen, wieso bin ich krank, weil darauf bekommst du nie eine Antwort. Aber frag, warum habe ich so schwierig in meinem Glaubensleben, obwohl ich alles gehabt habe. Vater, hol mich bitte nach Hause. Hol mich nach Hause. Beten wir noch. Liebe himmlische Vater, Papa, es ist mein Gebet, dass wir aufhören zu fragen, ständig nach dem Warum. Und eigentlich mit großer Dankbarkeit uns ausstrecken zu dir. Und nicht versuchen, auf alles eine Antwort zu finden, sondern vertrauen auf das, was du in unserem Leben zulässt. Papa, heute Abend mit deinem Heiligen Geist will ich bitten, dass du von Herz zu Herz gehst und Herr Jesus, dass du anklopfst an jedem Tür. Und ich bete, dass jeder, die hier sitzt, die Tür öffnet, Herr Jesus, dich reinlässt, um mit dir Mahlzeit zu haben. Gemeinschaft mit dir, Einheit, egal wie die Umstände dann sind. Vater, mein Herz geht aus nach diese jungen Leute, die hier vor mir sitzen, die so unter Verführung leiden, die in einer Welt aufwachsen, wo es nicht mehr um dich geht. Herr, ich bete, dass sie Hunger und Durst haben nach dir, sich bereit sind zu bekehren und ihr Leben dir zu geben. Herr, so legen wir einander in deine Hände. Wir loben und wir preisen dich, Vater. Amen.
Was trägst du mit dir rum? Das Leid, das dir widerfahren ist, das tut mir unendlich leid. Aber ich lade dich ein, nimm's nicht mit nach Hause, sondern fang heute an, damit aufzuräumen und die Frage andersrum zu stellen. Es stehen Mitarbeiter für dich bereit. Komm.